Willkommen zur Donnerstagsausgabe von Maidons Meinung. An meiner Seite natürlich Alfred Maidon, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, gern.
Ja, diverse Themen, sehr viele Bilanzen, die wieder vorgelegt wurden, auf die wir gleich noch eingehen werden. Aber erstmal gesamtmarkttechnisch sprechen wir darüber, dass wir uns jetzt wieder zumindest in Teilen in einem Bullenmarkt befinden. Bei diversen Indizes zum Beispiel. Letzte Woche ja schon beim Nasdaq 100.
Genau.
Und jetzt beim Nasdaq Composite.
Und jetzt auch beim großen Nasdaq, beim Nasdaq Composite, der ja alle Werte, an denen an Nasdaq gehandelt werden, umfasst. Und der hat jetzt auch vom Tief weg, das war am 16. Juni, über 20% zugelegt, 20,7 sind es genau. Tief 10.646, jetzt sind wir bei 12.854. Das ist jetzt zwar noch nicht wirklich ein, also für den Nasdaq schon ein Bullenmarkt, aber maßgeblich für den Gesamtmarkt ist natürlich der S&P 500. Und der ist vom Tief jetzt ungefähr 15% gestiegen, das heißt, da fehlen noch 5%. Dann hätten wir auch da einen Bullenmarkt und dann wäre ja dieser Bärenmarkt, den wir seit Januar sehen, dann schon wieder vorbei. Ich bin mal gespannt, ob es der S&P auch noch schafft, aber das ist zumindest schon mal ein gutes Signal. Klar, getrieben vor allen Dingen auch jetzt von den nachlassenden Inflationssorgen. Wir hatten ja gestern schwächer als erwartete Inflationsdaten aus den USA. Und das war ja noch so die letzte große Sorge und die scheint jetzt auch so etwas weniger zu werden. Und ja, die Börse nimmt vorweg und ich bin mal gespannt, wann wir auch beim S&P den Bullenmarkt
wann feiern. Wann alle Indizes dann wieder im Bullenmarkt sind. Beim DAX fehlt ja auch noch ein bisschen was.
Beim DAX weiß ich aber gar nicht, aber da fehlt, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr.
Aber wir kommen jetzt quasi zum DAX, zu einem DAX-Wert zum Beispiel, zumindest zu Siemens, denn die haben Zahlen vorgelegt. Hohe Abschreibungen auf Siemens Energy, auf die Beteiligung daran, aber an sich ein robustes Geschäft.
Ja, robust, hat Siemens, glaube ich, sogar selber gesagt. Tatsächlich, die Abschreibungen haben belastet und auch Problem in Russland, da haben wir ja auch sich zurückgezogen und da geht auch viel Umsatz verloren, auch im Milliardenbereich. Unterm Strich der erste Quartalsverlust von Siemens seit 2010, also seit 12 Jahren. Klar, jetzt kann man sagen, das sind einmalige Faktoren, sind es wahrscheinlich auch, aber der Rest läuft eben auch nur robust und das reicht eben dann doch nicht aus. Die Aktie ist ja wirklich schon länger schwach und also ein Outperformer war Siemens ja noch nie und wird es, glaube ich, auch nicht mehr. Also da ist der Rat eigentlich ganz einfach. Es gibt da wirklich interessantere Werte. Das Gute ist, bei Siemens durch diesen schleichenden Kursverfall ist die Aktie auch längst nicht mehr das Schwergewicht im DAX. Ich habe nochmal nachgeschaut extra, weil ich dachte mir immer, oder Siemens oder SAP müsste die Nummer 1 im DAX sein. Ist es aber nicht. Wer ist es?
Weißt SAP du's? Ist es nicht mehr. Ich dachte jetzt SAP.
Nee, Linde? Es ist tatsächlich Linde. Ja. Linde ist mit 150 Milliarden Börsenwert jetzt das Schwergewicht im DAX mit einer Gewichtung von fast 11%. Siemens kommt, glaube ich, noch auf etwa 7% Gewichtung. Okay.
Na gut, also man muss nicht unbedingt Siemens im Depot haben.
Nee, muss man nicht. Und auch die Töchter, also Siemens Energy schon gar nicht, Siemens Gamesa, die Windtochter auch nicht, Siemens Healthineers auch nicht mehr. Also irgendwie die Siemens-Gruppe ist nicht so meins.
Zählt nicht zu deinen Favoriten. Wir haben aber noch Favoriten. Jetzt kommen wir aber erstmal wieder zu einem eher Nicht-Favoriten, wenn sich deine Meinung nicht komplett geändert hat. Nee, auch die haben Zahlen. Schwach, aber es gab zumindest Expansionspläne, die so ein bisschen für Fantasie sorgen.
Ja, aber es ist bei Neil oder auch bei vielen anderen Wasserstoffwerten die Zeit wirklich vorbei, wo man nur von Ankündigungen lebt. Jetzt müssen auch Zahlen kommen und die kommen einfach nicht. Überhaupt nicht. Also Neil, ich habe es nochmal aufgeschrieben, sicherheitshalber, der Umsatz ist mit 12% gewachsen auf 18,7 Millionen Euro. Das ist für eine Firma, die ein Börsenwert hat, ich sage es nochmal, 2,4 Milliarden Euro. Da sind 18 im Quartal wirklich erschreckend wenig. Und das Wachstum ist natürlich auch schwach, 12%. Also wenn eine Firma eine so hohe Bewertung hat, dann muss sie mit 60, 70, vielleicht sogar 100% wachsen. Dann kann man das rechtfertigen. Aber so wird es natürlich schwierig. Der Verlust ist um 60% gewachsen. Das ist das Einzige, was wächst. Richtig ist der Verlust. Der operative Verlust auf 24,5 Millionen Euro. Also Neil macht mehr operativen Verlust als Umsatz. Da will man sich eigentlich gar keine Umsatzzuwächse wünschen, denn wenn man mit jedem zusätzlichen Umsatz noch mehr Verluste macht, dann wird es auch schwierig. Also eine Katastrophe in meinen Augen. Und mich wundert es eigentlich, dass die Aktie sich noch so gut hält mit minus 4%. Wahrscheinlich hat man es doch wieder geschafft, mit diesen Expansionsplänen die schwachen Zahlen zu überdecken. Das klappt offenbar immer noch, aber das, auf Dauer geht das nicht gut.
Dann kommen wir jetzt einfach zu den Unternehmen, wo du sicherlich positivere Worte finden wirst.
Ja, das Schlechte ist jetzt weg.
So. Jetzt durch. Disney, auch da Zahlenvorlage, tolles Geschäft, was das Streaming angeht, aber auch die Freizeitparks laufen gut.
Genau, da kann man sagen, dass Walt Disney, das hatte ich ja schon vor ein paar Monaten mal gesagt, eigentlich so beide Welten vereint. Einmal die Pandemiewelt, also quasi die Disney Plus, das Streaming-Geschäft und natürlich dann auch das, die Reopening-Fantasie. Tatsächlich, die Parks haben ja schon länger wieder auf, aber 70% Umsatzwachstum alleine in den Parks, das zeigt, dass man da gut dabei ist. Und man hat ja auch viele neue Sachen eingeführt, insbesondere diese Pässe, um die Schlangen zu umgehen. Da verdient man jetzt deutlich mehr pro Kunde, weil natürlich viele das nutzen und extra zahlen. Also das Streaming-Geschäft auch hervorragend, 152 Millionen Disney-Plus-Nutzer. Man hatte nur mit 147 Millionen gerechnet, also auch hier deutlich besser als erwartet. Und wenn man auch noch ESPN und Hulu dazu zählt, kommt man auf 221 Millionen Kunden und das ist 1 Million mehr als Netflix. Mhm. Das ist schon erstaunlich. Klar, da sind natürlich auch viele Doppelnennungen oder Dreifachnennungen dabei, weil es gibt ja Haushalte, die alle drei Kanäle gebucht haben. Und dann zu guter Letzt, und ich glaube, das hat letztendlich auch zu diesem starken Anstieg geführt, erhöht man die Preise für Disney Plus und zwar um stolze 38% auf jetzt $11 für das werbefreie Angebot. Ja, man zieht es so ein bisschen zu Netflix gleich. Und das ist natürlich schön, dass man dann noch mehr Geld verdienen wird.
Hoffentlich werden dann die Kunden nicht vorab springen oder nicht zu viele,
ja,
zumindest.
Ja, das wird man sehen.
Aber aktuell läuft alles bestens.
Und das wird sich dann zeigen. Ja. Ja, die Reaktion absolut positiv. Und die Aktie ist ja schwer gebeutelt in den letzten Monaten, im letzten Jahr kann man eigentlich sagen. Und vielleicht ist das jetzt endlich mal die Wende. Also Disney, auch jetzt nach dem Anstieg, da würde ich, also sollte man ohnehin haben, aber jetzt noch viel mehr.
Gut, da haben wir nun die erste positive. Jetzt schauen wir auf die nächste positive Aktie, die du dabei hast, Apple. Da gab es die Zahlen schon vor rund 2 Wochen, glaube ich. Aber die Aktie ist ja seitdem auch weiter im Aufwärtstrend.
Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Es fehlen jetzt noch zum Allzeithoch schlappe 8% und dann sind wir wieder da. Das, man könnte es kaum glauben können, vom Tief weg jetzt über 30% plus. Klar, das ist natürlich jetzt doch ein recht steiler Anstieg in sehr, sehr kurzer Zeit. Wir werden jetzt nicht in einem durch das alte Hoch marschieren, das glaube ich nicht, aber wir werden die alten Höchststände erreichen, das ist relativ sicher und wir werden da auch drüber gehen. Solide Zahlen in allen Bereichen eigentlich gut unterwegs, vor allen Dingen die Kundenzahl ist natürlich bei Apple immer wichtig, weit über 1 Milliarde benutzte iPhones, da kann man immer noch viel, viel mehr mitmachen mit diesen Kunden. Das macht Apple ja auch und insoweit, das ist eine Aktie, die man immer haben sollte eigentlich.
Im September wird dann sicherlich auch wieder neue iPhone-Modelle vorgestellt.
Ja, kommt. Und es ist immer die Frage, wann es dann kommt und wie dann wieder dieser Zyklus ist, ob wieder viele Leute austauschen oder nicht. Aber das ist ja nichts Neues, es ist ja jedes Jahr das Gleiche und es funktioniert eigentlich jedes Jahr immer wieder aufs Neue. Und warum soll das dieses Jahr nicht wieder klappen?
Dann werden wir vielleicht in ein paar Monaten noch über neue Rekordstände hier sprechen können an der Stelle. Unterdessen schon mal auf Hinko Solar, da haben wir zu Wochenbeginn, wollte ich schon, nee, gestern war es, deutliche Zuwächse gesehen bei dem Wert. Was war da los?
Eigentlich gar nichts. Es war an sich ja ein sehr freundlicher Tag und es war natürlich auch für gerade für Solarwerte ein freundlicher Tag. Hier wirkt tatsächlich immer noch dieses Klimaschutzpaket aus Amerika nach, diese knapp 370 Milliarden Dollar, die in erneuerbare Energien fließen werden. Und ich habe es schon vor 2 Tagen gesagt, Ginkgo ist ein Gewinner. Die Aktie hatte bis dahin noch nichts gemacht. Jetzt hat sie eben so ein bisschen das aufgeholt, was sie in den Tagen zuvor nicht zugelegt hat. Und das ist, glaube ich, aber immer noch nicht genug, denn eigentlich müsste Hinko Solar jetzt auch wie viele andere Solarwerte auf Jahreshoch stehen. Da ist also immer noch Luft nach oben. Zahlen gibt es auch noch mal irgendwann von Hinko Solar im Laufe des Monats. Es gibt noch keinen festen Termin, aber wahrscheinlich so Ende August kann man da auch mit Zahlen rechnen. Also eine Aktie, die man immer noch auf diesem Niveau haben sollte oder sogar noch kaufen kann.
Gut, also kann man jetzt noch dabei sein. Zahlen, da lässt man sich immer ein bisschen Zeit. Hinko ist immer einer der letzten Konzerne,
genau, die tatsächlich. Genau, die sind immer recht spät.
Gut, beim nächsten Konzern gibt es schon Zahlen. Heute, tatsächlich am heutigen Donnerstag, haben sie vorgelegt, genau. Orsted. Die Reaktion der Aktie, die wir jetzt hier sehen, ist verhalten. Wie sind die Zahlen
verhalten
ausgefallen?
Verhalten ist gut, also sie ist schlecht, also negativ. Die Zahlen waren, ich fand, sie waren gut. Sind schwer zu interpretieren. Also der Umsatz war deutlich höher als erwartet und fast 100% höher als im Vorjahr im zweiten Quartal. Dafür ist der Gewinn kräftig eingebrochen. Das liegt auch so ein bisschen am Vergleich. Man hatte extra Erlöse vor einem Jahr. Insoweit, für mich ist der Umsatz eigentlich wichtiger, weil am Gewinn, der schwankt ohnehin bei Orsted sehr stark. Da kann man auch relativ einfach dann wieder dran drehen. Das liegt natürlich auch an zum Teil höheren Beschaffungskosten. Also die Gewinne schwanken immer sehr stark, aber der Umsatz, das ist wichtig und der lag deutlich über den Erwartungen und das finde ich gut. Man hat auch noch die Jahresprognose etwas angehoben, was auch positiv ist. Also ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn jetzt hier plus 6% gestanden hätte. Was nicht ist, kann ja noch werden. Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Rücksetzer eine schöne Kaufgelegenheit ist, denn die Aktie ist ja kurz davor, hier oben rauszugehen. Jetzt ist natürlich wieder ein Stück weit davon entfernt, aber als Offshore-Windanbieter ist man natürlich jetzt auch voll im Fokus, was auch die Erneuerbaren angeht. Denn auch da wird viel Geld reinfließen, nicht nur aus den USA, sondern auch aus vielen anderen Nationen. Denn Offshore-Windparks werden unbedingt benötigt, um ja, die Energiewende zu schaffen.
Also auch hier wieder eine Kaufgelegenheit. Wer dann glaubt, dass hier der Turnaround dann doch in Kürze anstehen könnte. Jetzt schauen wir auf Tesla. Elon Musk hat Aktien verkauft, einen Wert von fast 7 Milliarden Dollar wegen der Twitter-Deal-Geschichte, falls sie doch erzwungen wird, rechtlich gesehen. Das zum einen. Zum anderen hat er auch angekündigt, dass der Elektro-LKW doch in diesem Jahr vielleicht noch kommen könnte.
Genau, das war jetzt schon ein bisschen erstaunlich, also nicht erstaunlich, überraschend. Also eigentlich sollte ja der LKW, der 2017 vorgestellt worden ist, kann man sich gar nicht vorstellen, vor 5 Jahren, der sollte ja 2019 schon kommen, ist dann immer wieder verschoben worden. Und jetzt sollen die ersten in diesem Jahr noch ausgeliefert werden. Es gibt ja viele große Konzerne, die bestellt haben. Ich glaube, Pepsi hat 100 Stück gleich bestellt. Die werden wahrscheinlich auch die ersten wohl bekommen, geht man von aus. Dann hat Elon Musk noch gesagt, dass der Cybertruck dann im nächsten Jahr kommt. Aber das hatte man ja ohnehin schon erwartet, nichts wirklich Neues. Mit dem Aktienverkauf, das war dann auch ein bisschen der Grund, warum die Aktie wirklich am Freitag, Montag und Dienstag so schwach war. Weil 7 Milliarden oder für 7 Milliarden Dollar Aktien verkaufen, das macht sich schon bemerkbar an der Börse und auch drückt auf den Kurs. Umso erfreulicher war es, dass er jetzt gesagt hat, er verkauft keine Aktie mehr. Er hat es deswegen gemacht, weil er eventuell ja dazu gezwungen werden könnte, doch Twitter zu kaufen und eventuell dann einige andere Investoren abspringen könnten. Und damit er dann nicht notverkaufen muss, hat er jetzt schon mal vorsorglich Aktien verkauft. Jetzt kann man natürlich sagen, warum gerade jetzt? Tja, hätte er noch warten können, aber hat er nun mal gemacht. Auf jeden Fall ist das Thema jetzt durch und jetzt geht der Blick wieder nach vorne. Und das mit dem Semi-Truck ist eine schöne Geschichte. Und dann auch noch mit dem US-Klimaschutzpaket, da werden Elektroautos auch wieder gefördert mit 7.500 Dollar. Und das hilft natürlich Tesla auch, wenngleich man die Autos auch sehr gut ohne Förderung verkauft, wie man ja sieht.
Er hat ja auch geantwortet auf einen Tweet, dass er wieder Tesla kaufen würde, wenn diese Twitter-Geschichte irgendwann mal vom Tisch ist.
Dann wird er seine Aktien wieder zurückkaufen und das wäre dann sogar mehr als die 7 Milliarden. Er hat ja schon mal verkauft, ich glaube für 8 oder 9 Milliarden. Also dann kommt dann doch ein großer Käufer wieder zurück auf den Markt.
Wahrscheinlich dann irgendwann. Nicht, wie lange das dauert mit Twitter?
Ich glaube im Oktober gibt es da, glaube ich, eine Entscheidung. Also noch in diesem Jahr.
Gut, dann warten wir darauf und sprechen über BYD und quasi auch wiederum über Tesla, denn BYD wird Gerüchte halber Tesla beliefern mit Batterien.
Genau, das Gerücht gibt es ja schon länger und es ist auch schon von BYD sogar bestätigt worden. Und jetzt gibt es ein neues Gerücht, dass BYD nicht nächstes Jahr, sondern schon Ende diesen Monats Batterien liefert. Und zwar nicht etwa an das Werk in China, hätte man ja erwarten können, sondern nach Grünheide, also nach Brandenburg in die Tesla Gigafactory hier. Und da bin ich mal gespannt. Also das ist jetzt mal wieder ein Gerücht aus gut informierten Kreisen, wie es so schön heißt. Aber das hat sich bis mittlerweile eigentlich fast alles bestätigt. Insoweit glaube ich, dass da auch was dran ist. Und es macht ja auch Sinn, die LFP-Batterien von BYD sind ja auch besonders günstig vor allem. Und gerade in den nicht so reichweitenstarken Autos sind sie sehr beliebt. Und Tesla nutzt ja auch LFP-Batterien schon von CATL, also soweit macht das absolut Sinn und hilft BYD natürlich auch, klar, weil man natürlich nicht nur einer der größten oder mittlerweile sogar der größte Elektroautoverkäufer ist, sondern auch einer der größten Batterieproduzenten und Verkäufer.
Und hier hast du uns noch eine Grafik mitgebracht.
Ja, das ist wirklich beeindruckend. Da sieht man, hier sieht man die Konkurrenz, das sind die Marktanteile in China im Monat Juli. Und BYD hat einen Marktanteil von 32,7%. Das heißt, jedes dritte Elektroauto in China hat die drei Buchstaben getragen. Das ist wirklich fast eine monopolartige Stellung. Der zweite, das ist dann das Joint Venture von SAIC und General Motors. Wuling, das ist dieser Mini-Elektrowagen, der kommt auf 8% und dann Geely 6%. Ja, wenn man mal schaut, wenn man mal einen Deutschen sucht, dann sieht man hier Volkswagen mit seinen beiden Partnern, einmal mit SAIC, einmal mit FAW, zusammengerechnet gerade mal 4,5% und sonst eigentlich nur Chinesen. Mhm. Tesla kommt da unten noch auch relativ wenig verkauft im Juli, aber Juli ist ja für Tesla ohnehin eher ein schwacher Monat. Also insoweit ja schon beeindruckend, wie über die allen davonfährt und jetzt tatsächlich auch noch ins Ausland expandiert. Man hat ja schon viele Märkte erschlossen, Deutschland in diesem Jahr dann noch. Wenn das dann ähnlich läuft, dann sage ich mal gute Nacht alle anderen und herzlich willkommen wie bei die. Aber die Aktie macht weiterhin praktisch nichts, läuft seitwärts, aber auch das ist hinzunehmen nach diesem doch sehr starken Anstieg von 20 auf 40, also eine Verdopplung innerhalb von 4 Monaten, da kann man sich auch mal eine Runde ausruhen.
Die elektrischen E-Autobauer in China, die haben ja auch ein bisschen gelitten wegen dieser Studie von der Citigroup, dass die Nachfrage eventuell in China, was Elektroautos angeht, nachlassen könnte.
Ja, das ist immer erstaunlich, dass immer irgendwelche Studien kommen, die auf einmal einen Nachfrageeinbruch sehen. Zu erkennen ist der im Moment nicht. Die Verkaufszahlen waren extrem gut, also nicht nur bei BYD, bei den anderen nicht ganz so gut, aber dass da jetzt ein großer Einbruch kommt, sehe ich ein bisschen anders.
Wir schauen auf Warta. Da haben wir jetzt auf die Bilanzverlage gewartet. Klar, wir wussten ja schon, die Umsatzwarnung gab es vor ein paar Tagen oder am Wochenende, vorletztes Wochenende. Jetzt sind die Zahlen nochmal da, bestätigt. Gab es irgendwelche spannenden News im Rahmen
der Zahlenvorlage? Die Zahlen waren genauso wie erwartet. Es gab auch nichts Neues, auch im Hinblick auf Elektromobilität. Nichts. Das Einzige, was es gab, danach gab es doch wilde Kursausschläge. Hat mich ein bisschen überrascht. Die Aktie ist dann kurz bis 83 gelaufen. Jetzt war sie gerade runter bis 78. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein Ausdruck davon, dass bei den Hedgefonds, die ja bei Warta sehr aktiv sind, so ein bisschen Uneinigkeit herrscht. Also die einen versuchen wahrscheinlich jetzt oder decken sich ein, gehen aus ihren Positionen raus. Das hat man auch an jüngsten Zahlen vom Bundesanzeiger gesehen. Andere wiederum drücken dann doch nochmal auf den Kurs. Also das ist jetzt wirklich so ein Spielball der Hedgefonds. Ist jetzt nicht unbedingt schön, aber das wird jetzt so lange gehen, bis Warta tatsächlich mehr Klarheit schafft, wo es hingeht in Sachen Elektromobilität. Und ja, grundsätzlich, die Kommentare zu den heutigen Zahlen waren nach vorne raus sehr positiv. Die Hauptmessage war eigentlich, aber das war eigentlich an den Zahlen auch schon abzulesen, dass man ein sehr gutes zweites Halbjahr erwartet, nachdem das erste Halbjahr wirklich schlecht gelaufen ist. Und dann tatsächlich auch, und darauf warten ja alle, tatsächlich mal News bringt zum Thema, mit wem, wie groß, was läuft in Sachen E-Mobilität. Ja, 80 Euro, da wird die Aktie jetzt erstmal halten. Wichtig ist die Marke von 83. Wenn es darüber geht, dann könnte es doch für einige Hedgefonds auch so sein, dass sie dann ihre Position schließen und dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Dynamik in den Kurs kommt.
Dann schauen wir mal, wie sie sich heute ausbalanciert. Wie du sagst, das war ein bisschen volatil in den ersten Handelsstunden.
Obwohl eigentlich wirklich nichts Neues kam, aber das kann schon mal passieren an der Börse.
Gut, dann schauen wir jetzt auf die Lithiumbranche noch. Zwei Werte daraus, Livent zum einen. Es ging weiter bergauf zuletzt.
Ja, ich hatte mir schon gewundert, dass nach den extrem guten Zahlen und nach dem erneut angehobenen Ausblick die Aktie so einen Rücksetzer hatte. Den hat sie jetzt komplett aufgeholt und ist nach oben raus und ist jetzt auch auf dem Weg. Hier ist ein kleiner Widerstand bei 30 und dann ist auch schon das Allzeithoch bei 35. Das könnte jetzt relativ zügig gehen, denn vielleicht wird jetzt noch einigen klar, wie gut es um die Lithiumbranche steht. Ich kann Elon Musk nochmal zitieren, das ist die Lizenz zum Gelddrucken, ähnlich profitabel wie die Softwarebranche. Und ja, da muss man nicht nur arbeiten, da sollte man auch die Aktien haben. Und Livent ist für mich einer von den Produzenten der absolute Favorit. Und ja, auch jetzt, glaube ich, kann man da noch rein. Ich glaube, wir werden irgendwann Kurse sehen, da wirkt das hier wie so ein fernentfernter Boden.
Wirken.
Okay. Schauen wir mal.
Schauen wir noch auf Standard-Lithium, auch da die Entwicklung eines Jahres. Wenn wir hier mal zurückblicken in einem Jahr, wirkt das dann auch so ähnlich wirken?
Ja, das glaub ich schon. Also gut, hier ist natürlich noch ein bisschen weiter bis zum Allzeithoch. Das hatten wir ja bei doch deutlich über 10 Euro. Jetzt sind wir gerade mal bei knapp 6, aber immerhin, wir waren ja runter bis auf 4, auch Standard-Lithium hat sich erholt. Da ist noch deutlich mehr drin. Für mich ist es immer noch einer der interessantesten Übernahmekandidaten in der Branche, weil man vor allen Dingen auch das Lithium-Projekt in Nordamerika hat. Das ist natürlich für einen Autohersteller ganz besonders interessant. Also da ist viel Fantasie drin und die Bewertung, ich sage es nochmal, die Wirtschaftlichkeitsanalyse, da wird das Lithium bewertet bei Standard Lithium mit $15.500 und wir sind aktuell bei langfristigen Verträgen bei Preisen so um die $30.000-$35.000, also das ist dann doch mit einem hohen Risikoabschlag und der ist, glaube ich, zu groß, also insoweit ist hier von der Bewertung auch noch ordentlich Luft nach oben.
Also kann man jetzt dabei sein, wenn man das so sieht wie du.
Kann man.
Das war's für den Moment, für heute. Dankeschön, Alfred, für deine Einschätzungen. Ja, wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.